Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.
Immer mehr Wohnraum, immer mehr Landwirtschaft und der Klimawandel. Die Biodiversität in der Schweiz steht unter Druck. Was verbirgt sich hinter dem abstrakten Begriff? Wieso ist Biodiversität Grundlage von unserem Leben? Und was können wir machen, um sie zu schützen?
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Das ist Scientainment mit Daniel Fanslau.
Die Artenvielfalt ist bedroht, weltweit und in der Schweiz. Hauptursache ist der Verlust von Lebensraum. Wenn es so weitergeht, dann könnte bis am Ende des 21. Jahrhunderts die Hälfte der Arten verschwinden. In der Schweiz stehen 40% der Säugetier- und Vogelarten und 75% der Reptilien und fast jede dritte Blütenpflanze auf einer roten Liste. Höchste Zeit also, der Biodiversität mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das machen wir heute mit dem Professor Florian Altermatt. Willkommen im Durchblick.
Guten Morgen.
Sie sind Professor für aquatische Ökologie an der Uni Zürich und am Wasserforschungsinstitut EAWAG. Können Sie mal ganz allgemein sagen, wo ist man denn heute schon im Alltag mit Biodiversität in Kontakt gekommen?
Also eigentlich überall. Oder? Ein Leben ohne Biodiversität wäre undenkbar. Das fängt mit dem Essen an, wenn Sie am Morgen ein Müsli gegessen haben, verschiedene Getreidearten, vielleicht Früchte, die drin sind. Mhm. Dann das Joghurt, das von Bakterien erzeugt worden ist. Vielleicht haben Sie Kopfweh. Dann haben sie ein Aspirin genommen. Das ist ein Wirkstoff, den man aus einer Pflanze, der Weide, extrahiert hat ursprünglich. Oder dann beim Spaziergang in der Mittagspause, wo die Natur ja eine ganz wichtige Erholungsquelle auch ist und im Mensch sehr viel zurückgibt.
Die den Durchblick kennen, die hören es oder sehen es vielleicht schon. Wir sind da mitten von Biodiversität. Wir sind da am Wasserforschungsinstitut EAWAG. Wir werden nachher noch in den Fluss hinter uns hineingehen und ein Flohkrebschen daraus rausholen. Wir werden nachher das Labor gehen, das besuchen. Und man merkt schon, wie Sie es jetzt ausgeführt haben, ein Leben ohne Biodiversität ist nicht möglich. Können Sie mal ganz allgemein beschreiben, was versteht man unter Biodiversität?
Also Biodiversität ist eigentlich die Vielfalt des Lebens. Wie viele Arten, die Unterschiedlichkeit dieser Arten, aber auch innerhalb der Arten, wie sie sich genetisch unterscheiden. Ganz praktisch kennt man das zum Beispiel bei Nutzpflanzen oder Nutztieren, wo es verschiedene Sorten gibt. Es gibt aber bei jeder, auch wildlebenden Art, genetische Vielfalt. Und dann ist es auch die Vielfalt der Lebensräume. Und all das zusammen macht, dass wir eine sehr vielfältige Umwelt haben. Und die Umwelt ist dann die Grundlage für unser Leben.
Mhm. Kann man sagen, Biodiversität geht zurück, steht sie unter Druck? Ich habe das am Anfang schon so gesagt. Lässt sich das so verallgemeinern?
Ja, leider schon. Also die Wissenschaft ist da ganz klar und eindeutig. Wir sehen in der Schweiz, aber auch weltweit starke, zum Teil dramatische Rückgänge der Biodiversität. Das sind Arten, die verloren gehen, Lebensräume, die zerstört werden. Man hat heute einen Rückgang der Biodiversität, der vergleichbar ist mit grosse Massenhaussterbenereignisse, die es in der geologischen Zeit zum Beispiel gegeben hat, wo Dinosaurier oder so ausgestorben sind. Also leider haben wir wirklich viele Arten, die seltener werden.
Da werden wir nachher noch darauf eingehen, was die Rolle des Menschen ist. Einerseits im Negativen, aber auch im Positiven. Was wir machen können, um eben Biodiversität zu schützen. Vielleicht auch noch mal ganz allgemein. Warum ist es so wichtig? Sie haben es schon angetönt, oder? Alles hängt miteinander zusammen. Warum ist es wirklich nicht nur wichtig, sondern überlebenswichtig für ganz viele Arten, inklusive Mensch, dass die Biodiversität ein gutes Weg ist?
Genau, also wir sind ja auch, der Mensch ist auch Teil der Biodiversität und ganz essentielle Prozesse wie Nahrungsmittel, Fruchtbarkeit vom Boden, Sauberkeit vom Wasser, die Luft, der Sauerstoff an für sich, das sind alles Produkte der Biodiversität, die zum Teil über sehr lange Zeiträume entstanden sind, die wir aber auch beeinflussen und nutzen. Und wenn es hier grosse Veränderungen gibt, kann sie als einzelne von diesen Prozessen nicht mehr gewährleistet sein. Mhm. Und dann ist aber auch der Wert von diesen Arten an für sich. Die haben alle auch eine Daseinsberechtigung und sind auch sehr erfüllend. Also ich tue aus der Biodiversität zum Beispiel auch sehr viel Freude und Kraft schöpfen, wenn es einfach kann beobachten kann.
Eigentlich das Leben an sich, oder? Genau. wie sich's weiterentwickelt. Kommen wir mal vom Allgemeinen ein bisschen in die Schweiz. Mhm. Wie setzt sich da Biodiversität zusammen und wo steht sie unter Druck?
Genau, also in der Schweiz kennt man rund 56'000 verschiedene Arten. Man weiss aber, es hat noch weitere. Man vermutet etwa 80'000 verschiedene Arten, die es gibt. Und ein bisschen mehr als ein Drittel von diesen Arten ist bedroht und gefährdet. Also das sind Arten, die einen Rückgang in den letzten paar Jahrzehnten aufzeigen. Es sind vor allem Arten in den Gewässerlebensräumen und spezialisierte Arten von Trockenlebensräumen, Feuchtgebieten. Und das tut sich über die ganze Artenpalette zum Ausdruck bringen. Mhm. Fischarten, die aussterben oder seltener werden, Insekten, Gefäßpflanzen. Also über alle Artengruppen hinweg ist fast jede dritte Art gefährdet.
Gibt es auch Arten, die in der letzten Zeit profitiert haben von dieser Veränderung? Also hat das auch noch eine positive Seite, in Anführungs- und Schlusszeichen, dass für andere Arten dafür plötzlich der Lebensraum irgendwie grösser wird oder sie weniger Konkurrenz haben?
Ja, das auch. Also man muss sich das vorstellen, die Natur ist etwas permanent sich wandeln. Das ist nicht etwas statisch, sondern es gibt Arten, die zunehmen und abnehmen. Das ist eigentlich normal. Was wir im Moment aber sehen, ist, dass die Anzahl Arten, die abnimmt und seltener wird, sehr viel grösser ist. Mhm. Also das ist eigentlich dann der Verlust, den wir beobachten. Aber wir haben auch Arten, das ist ein kleinerer Teil, der zunimmt. Im Moment sieht man zum Beispiel Arten, die wärmeliebend sind, die zunehmen. Das sind Arten, die halt vom Klimawandel profitieren. Und wir sehen auch gerade in den Gewässern zum Beispiel, dass pestizidtolerante Arten, also eher so ein Generalisten, zunehmen. Also wir haben eigentlich einen Verlust von sehr charakteristischen, spezialisierten Arten und Zunahme von eher weit verbreiteten Generalisten.
Ein Faktor, der die Biodiversität sehr unter Druck setzt, ist der Verlust von Lebensraum. Mhm. Was sind da die Hauptursachen? Ich habe es ein bisschen Siedlungsbau, Landwirtschaft genannt. Wie kann man das präzisieren?
Genau. Also weltweit ist der Verlust und Zerstörung von Lebensräumen der Hauptursache von Verlust von Biodiversität, auch in der Schweiz. Und die grossen Veränderungen bei den Lebensräumen in der Schweiz sieht man vor allem in der Landwirtschaft und im Siedlungsgebiet. Oder? Wir haben in der Schweiz rund ein Drittel der Landesfläche ist Wald, ein Drittel ist Landwirtschaftsgebiet, 8% Siedlungsgebiet und dann der Rest sind so Gewässer, Fels, Gletscher. Und der Wald ist recht stark geschützt in der Schweiz durch das Waldgesetz. Das heisst, der Wald hat sich eigentlich nicht so stark verändert in den letzten Jahrzehnten. Darum ist die Biodiversität eigentlich eher zunehmend oder stabil. Mhm. Und im Landwirtschaftsgebiet und im Siedlungsgebiet, dort findet oft eine intensive Nutzung durch den Menschen statt. Und dort sehen wir eigentlich die grössten Veränderungen. Mhm. Und in den letzten Jahrzehnten sind die eben leider vermehrt auch negativ als Rückgang. Mhm. Aber man kann auch im Landwirtschaftsgebiet und im Siedlungsgebiet Nutzung haben. Also es ist nicht so, dass sich Biodiversität und Nutzung ausschließt. Wir haben sicher Gebiete wie Naturschutzgebiete, wo wirklich nur der Biodiversität gut so kommen soll. Aber ich glaube, es gibt auch sehr viele Synergien im Landwirtschaft und im Siedlungsgebiet. Was wir aber dort noch nicht haben, ist, dass die gemeinsame Nutzung so ist, dass die Biodiversität wirklich grossflächig profitiert.
Der Ort, wo wir hier sind, am Riesbach, Dübendorf bei Zürich zu, ist das so ein Beispiel dafür? Also wir haben einen renaturalisierten Bachfluss hinter uns. Nebendran wird noch Landwirtschaft betrieben. Es gibt da Bürogebäude. Ein bisschen weiter weg ist noch der Flughafen. Und das lebt irgendwie alles so miteinander zusammen. Ist das so ein Beispiel dafür?
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also der Riesbach, der ist vor 150 Jahren ist der durch eine ganz grosse Feuchtgebietszone geflossen. Da hatte es Moor. Und dann ist er wie viele andere Gewässer begradigt worden, kanalisiert worden. So ab Mitte 1950er Jahre in der Schweiz sind ganz viele Gewässer in den Untergrund verlegt worden. Dann sind sie für die Biodiversität praktisch wertlos. Mhm. Man hatte einen Betonkanal hier. Und dann sind natürlich die Fische und die Insekten, die hier drin sind, verschwunden. Nebendran ist Siedlung entstanden, Landwirtschaftsgebiet. Und das beeinflusst das Gewässer beispielsweise, was beim Regen eingeschwemmt wird. Jetzt sind das Nährstoff oder Pestizid. Und der Kriesbach hat man jetzt vor rund 10 Jahren revitalisiert. Das heisst, man hat ihn geöffnet. Er ist nicht wie im ursprünglichen Zustand. Oder wenn man jetzt so durchläuft, sieht man viel Grün, hat ein bisschen Strukturen. Ist nicht so, wie er ursprünglich war, aber ist sicher viel wertvoller, als wenn es nur ein Betonkanal ist. Mhm. Und das gibt einen grossen Nutzen für die Biodiversität, aber es ist eben auch ein gutes Beispiel, wie der Mensch profitiert. Also wenn sie hier sind, sehen sie oft Kinder, die am Bach spielen, Personen, die am Spazieren sind. Also die Biodiversität gibt auch im Mensch sehr viel zurück. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum es sich auch lohnt, die Biodiversität zu erhalten.
Das ist auch Lebensqualität schlussendlich.
Absolut. Ja. Also wenn man hier ist, das Geräusch vom Gewässer im Hintergrund, vielleicht der Libelle, die durchfliegt, der Eisvogel, den man hier beobachten kann, man sieht Spuren vom Biber. Also das ist, da fühlt man sich schon auch Teil von der Natur. Mhm. Genau.
Mhm. Sie verbringen da nicht ihre Freizeit, sondern sie arbeiten da, unter anderem mit dem stillen Star, würde ich ihn jetzt nennen, von dieser Erfolg, der Flohkrebs, der da im Fluss lebt. Können Sie mir mal erklären, ganz praktisch, wie Sie die Forschung da machen und welche Rolle der Flohkrebs spielt?
Genau, also Flohkrebs, das sind etwa 2 cm grosse Krebstierchen, die sehen ein bisschen aus wie eine Krevette, sind so flach liegend und bewegen sich krabbelnd vorwärts. Und die findet man praktisch in allen Gewässern in der Schweiz, die in einem relativ naturnahen Zustand sind. Mhm. Die haben eine ganz wichtige Rolle im Ökosystem. Die tun nämlich Biomasse vom Land, also Laub, wenn man hier umschaut, jetzt im Herbst, dann sieht man so Laub, wo dann ins Gewässer fällt, die ernähren sich von dem. Mhm. Also die fressen Laub und die Flochrebs selber werden dann von den Fischen oder von den Vögeln gefressen. Also sie haben eine wichtige Rolle im aquatischen Nahrungsnetz und verknüpfen ein bisschen wie das Land mit dem Wasser. Verknüpfen. Mhm. Und in unserer Forschung interessiert uns, wie viele Arten gibt es in der Schweiz, wo kommen die vor, wie interagieren die miteinander? Also spielt es eine Rolle, ob es nur eine oder drei Arten von Flochrebs im Gewässer hat? Wie viel Laub fressen sie, wenn das Laub alles von einer Baumart kommt? Oder wenn es einen Mischwald hat mit verschiedenen Gehölzen? Mhm. Und das ist oft so, dass man in der Natur einzelne Organismen hat, die eine ganz zentrale Rolle haben. Wenn zum Beispiel die Flochrebs entfernt werden würden, dann kollabiert eigentlich das Nahrungsnetz. Das Laub wird nicht mehr gleich abgebaut, der Fisch fehlt das Futter und das Gewässer kann solches eigentlich nicht mehr natürlich funktionieren.
Also hat sie gesagt, das verbindet Land mit dem Wasser. Die Energie, die in diesem Laub steckt, wird eigentlich so umgewandelt und überhaupt erst für die Wasserlebewesen verfügbar gemacht.
Absolut. Also ich sage immer, wenn sie eine Forelle essen und auf dem Teller haben, essen sie eigentlich indirekt ein Stück Wald. Weil das Laub, das reingeht, das ist die Nahrungsgrundlage für das aquatische Nahrungsnetz. Es wird von mikrobiellen Organismen, Pilzen, ersetzt, dann grössere wirbellose Tiere, Insekten, die Flochrebs fressen und die sind dann wiederum die Nahrungsgrundlage für Fische und andere Tiere.
So viel mal zu den Flochrebs. Was machen Sie denn mit dem, wenn Sie den aus dem Wasser rausfischen? Wie gehen Sie denn weiter vor?
Genau, also wir untersuchen das einerseits ganz klassisch, dass wir hingehen und die mit dem Netz einfangen. Wir machen das schweizweit. Wir haben eine Zusammenarbeit auch mit Trinkwasserversorgung, wo die Flochrebs nicht nur in Oberflächengewässern, sondern auch im Grundwasser untersuchen. Also uns interessiert wirklich mal, wer ist wo. Mhm. Das ist dann wie eine Bestandesaufnahme. Also wir sind in der Schweiz. Wie vorher schon erwähnt, wir wissen nicht ganz genau, wie viele Arten es hat. Man weiss, dass es immer noch Teil Arten hat, die noch nicht entdeckt sind. Also man muss eigentlich mal eine Volkszählung machen. Mhm. Und erst anhand von dem können wir dann auch Veränderungen beobachten. Und gleichzeitig interessiert uns auch, wie die Flochrebs miteinander interagieren, vielleicht wie sie strukturiert sind. Und für das schauen wir dann die Genetik der Flochrebs anschauen. Also wir extrahieren DNA, einerseits aus den Flochrebs selber. Und wir sammeln aber auch die DNA aus dem Wasser. Das ist sogenannte Umwelt-DNA. Mhm. Da nimmt man eine Wasserprobe, wo man mit einem Filter die DNA-Partikel, die wir über Haut oder Schuppen oder so abgeben, sammeln. Das ist ein bisschen ähnlich wie jede Kriminalistik, wo ein Täter über eine DNA-Probe ermittelt wird. Und wir können mit einer Wasserprobe, wenn man dann einen Liter Wasser filtriert, sagen, wer kommt in diesem Fluss vor. Oder dass der Biber weiter flussabwärts lebt oder welche Fische da vorkommen. Und anhand von dem haben wir dann ein sehr gutes Verständnis, wie der Zustand der Biodiversität ist und wie sich das über die Zeit auch verändert.
Spurensuche via DNA, nicht, dass man am Fluss sitzt und mal Arten anfängt zu zählen und sich auf eine Liste aufschreibt, sondern man nimmt einfach so ein Sample und sieht dann, man hat die verschiedenen DNA-Spuren drin und entsprechend gut oder weniger gut geht es der Biodiversität.
Genau, also man das kombinieren. Also man braucht wie beides. Man kann die Organismen auch beschreiben und zählen. Mhm. Und mit der DNA können wir das ergänzen. Wir können dort auch Organismen, die nicht so einfach zu finden sind, mikrobielle Organismen oder Fische, die wir müssen sonst einfangen müssen, erfassen. Und das gibt nachher wie die Grundlage, wo wir dann vielleicht auch im Labor Experimente machen, wo wir erfassen, wie die Abbauraten sind, dürfen die Flochrebs mehr oder weniger Laub fressen, wenn das Wasser wärmer wird, was hat der Einfluss von chemischen Veränderungen, wenn das Wasser zum Beispiel verschmutzt ist, für einen Einfluss auf die Flochrebs. Mhm. Und da haben wir dann wie auch einen Organismus, der uns etwas über das gesamte Ökosystem aussagen kann. Mhm. Wir haben beispielsweise entdeckt, dass ganz viele Chemikalien in der Umwelt zwar in relativ geringen Dosen vorkommen, also oftmals auch unter den bestehenden Schwellenwert, wo Umweltgesetzgebung vorschreibt. Aber weil es eben so viele verschiedene Chemikalien sind und weil die Organismen denen permanent ausgesetzt sind, dann können wir zeigen, dass die eben doch negativ beeinflusst werden. Also das ist dann wie so der Übergang, wenn man im Labor eine Chemikalie einzeln anschaut, hat man vielleicht einen weniger starken Effekt, als wenn man im Gewässer dann ganz viele Chemikalien, die gleichzeitig drin vorkommen, und die beeinflussen dann das aquatische Ökosystem und schlussendlich eben auch uns Menschen. Oder? Wir sind wie Teil davon. Wir sind auch davon abhängig, dass die Prozesse gut funktionieren.
Der Flohkrebs lebt dann in verschiedenen Gewässern und Sie können dann beobachten, eben wie der dort floriert oder eben auch nicht. Das ist eigentlich ein gäbiger Indikator schlussendlich, weil er vieles darüber aussagt, wie die Land- und Wasserverbindung, wie er das anbringt oder eben nicht.
Genau, also in der Schweiz gibt es mehrere Flohkrebsarten, es gibt rund 60 verschiedene Arten und die häufiger weit verbreiteten im Gewässer, der Bachflochrebs, der ist wirklich wird verwendet als Indikator. Einerseits für die chemische Zusammensetzung des Gewässers, aber es beschreibt auch, wie das Gewässer strukturiert ist. Und es gibt Informationen, die uns etwas über einen grösseren Zeitraum und Raum aussagen. Oder wenn man den Flohkrebs findet, dann weiss man, der kann nur hier vorkommen, wenn so die letzten paar Jahre hier gut war. Es ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern es tut auch etwas über einen grösseren Zeitraum aussagen.
Hat ja schon Eiszeiten überlebt, der Flohkrebs?
Einige davon in der Tat. Mhm. Also die meisten, die hier in der Oberfläche gewesen sind, die sind nach der Eiszeit wieder eingewandert. Oder? Wir sind hier in der Region Zürich, das ist ein Gebiet, das vor 20'000 Jahren von Eis bedeckt war. Die mussten nachher einwandern, aber es gibt auch Flohkrebs. Und das hat unsere Forschung gezeigt, die im Grundwasser vorkommen. Und dort haben wir ein paar Arten, die die Eiszeiten in der Schweiz unter dem Eis oder im Randbereich der Moränen überlebt haben. Also das sind Arten, die sozusagen im Grundwasser sind und da ist das Eis darüber hinweg und wieder zurück und die haben das nur so am Rand mitbekommen. Mhm. Und das ist natürlich eine einmalige Diversität. Das sind Arten, die weltweit gar nie anders vorkommen.
Sie haben es vorhin angesprochen, der Flohkrebs kommt in verschiedenen Regionen vor in der Schweiz. Haben Sie auch eine Kollaboration? Können Sie sagen, aufgrund von dieser Forschung, welche Region in der Schweiz besonders unter dem Verlust von Biodiversität leidet? Oder welche Biodiversitätssysteme besonders unter Druck sind bei uns in der Schweiz?
Genau, also wenn man allgemein anschaut, in der Schweiz, aber auch weltweit, ist Biodiversität in den Gewässern stärker gefährdet als Biodiversität im Land beispielsweise.
Also wieso ist das so?
Das hat verschiedene Ursachen. Eine Ursache ist, dass Gewässer oft viel räumlicher strukturierter sind. Also wenn in einem See etwas nicht gut ist, dann können die viel weniger gut ausweichen, als wenn beispielsweise im Land ein Organismus vorkommt. Dann ist es auch so, dass gerade chemische Veränderungen Gewässer oft stärker betreffen, weil auch vom Land die Chemikalien ins Wasser gehen. Das heisst, also, man findet wirklich eine relativ starke Veränderung in der Biodiversität im Gewässer. Mhm. Und die Schweiz hat hier eine ganz spezielle Rolle, weil die Gewässer in der Schweiz die sind ausgesprochen artenreich. Bei den Fischarten beispielsweise haben wir in der Schweiz ganz viele Fische, bei den Felchen, die nur in der Schweiz vorkommen, wo jeder See eine eigene Felchen oder mehrere Felchenarten hat, die nur in diesem See vorkommen. Mhm. Im Grundwasser bei einem Flohkrebs. Da haben wir ganz viele Arten, die sehr typisch sind und nie anders vorkommen. Und wenn dann die mal verschwunden sind, sind sie global auch verloren.
Mhm. Sie haben es vorhin schon angesprochen, der Mensch ist Teil von der Biodiversität. Wir haben auch schon angesprochen, warum das wichtig ist. Oder? Die Nahrungsmittelproduktion hängt von dem ab, unter anderem. Aber auch rein, Sie haben es vorhin gesagt, auf der anderen Seite vom Spektrum unser Wohlbefinden, wenn man am Bach sitzt und da sucht noch eine Libelle vorbei. Gibt es noch andere Bereiche, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, wo Biodiversität extrem wichtig ist für uns und man es gar nicht so wüsste?
Es tut wirklich das gesamte Lebensspektrum von uns abdecken. Mhm. Ich glaube, so Bodenfruchtbarkeit, wo die gesamte Nahrungsmittelproduktion darauf beruht, Trinkwasser, wo ja, eigentlich das Wasser, das durch den Regen auf den Boden fällt, dann gereinigt wird durch Mikroben und Kleinorganismen. Der Sauerstoff, den wir atmen, ist von Pflanzen produziert worden. Also es umfasst wirklich die ganze Bandbreite. Und dann so ein bisschen spezielle Fälle sind eben Wirkstoffe, die wir aus Pflanzen und Tieren nutzen. Mhm. Das sind vielfach im Bereich von Medikamenten. Ganz viele haben einen Ursprung aus natürlichen Organismen, Nutzorganismen. Und ein Teil, der wirklich für mich auch ein sehr wichtiger ist das persönliche Wohlbefinden. Oder wenn man fragt, wo man in der Ferien war oder was man am Wochenende gemacht hat. Also ich für mich selber, wenn ich am Wochenende im Wald bin, wandern oder in den Alpen auf einer Blumenwiese war, das tut mir sehr gut und ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so. Also wenn man Bilder von einer schönen Natur sieht, das ist etwas Erbauendes. Das hat man auch wissenschaftlich gut untersuchen, dass Menschen, die in einem Umfeld leben, wo es zum Beispiel viele verschiedene Vogelarten hat oder wo es Zugang zur Natur hat, sind gesünder, sowohl in der psychischen Gesundheit, aber auch in anderen Aspekten der Gesundheit. Also die Biodiversität tut uns gut. Mhm.
dann wir eigentlich, könnte man davon ausgehen, dass müssen wir am besten einfach alles so lassen, wie es ist und gar nicht eingreifen als Mensch und keinen Lebensraum mehr zerstören. Auf der anderen Seite, gerade in der Schweiz besteht auch Wohnungsknappheit, wir müssen Lebensmittel produzieren. Wie geht denn das, oder wie könnte das besser miteinander kombiniert werden, dass doch die Bedürfnisse, die wir als Gesellschaft, als Land haben, was Wirtschaft und eben Lebensmittelproduktion angeht. Und auf der anderen Seite die Biodiversität, die Grundlage ist von dem Ganzen. Wie könnte das besser miteinander funktionieren?
Ich glaube schon, das Wichtigste ist, dass man mal anerkennt, oder, dass es nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander kann sein. Mhm. Die Lebensräume in der Schweiz, die sind alle vom Menschen beeinflusst. Das ist auch nicht per se nur negativ. Wir haben ganz viele Lebensräume in der Schweiz, die vom Menschen über Jahrhunderte geprägt sind, die zum Teil auch sehr artenreich sind. Trockenwiesen beispielsweise, das ist über ganz viele Jahrhunderte Landnutzung entstanden. Und was, glaube ich, die Hauptproblematik ist, wenn die Nutzung so stark ist, dass sie auch nicht mehr nachhaltig ist. Also wenn sie auf Kosten von der Natur geht, dann tun wir zwar kurzfristig noch profitieren, aber eigentlich tun wir dann schon das Kapital der zukünftigen Generationen von uns auch aufbrauchen. Also eine Nutzung, die auch Biodiversität Platz hat, ist eigentlich ganz klar auch eine langfristige Nutzung für einen Menschen. Man tut auch für die folgenden Generationen Platz und Ressourcen zulassen. Eine nachhaltige Nutzung. Und das heisst, beispielsweise im Siedlungsgebiet oder im Landwirtschaftsgebiet, dass es Flächen hat, wo der Erhalt der Biodiversität auch mit berücksichtigt wird. Mhm. Oder es gibt ja schon auch Möglichkeiten, es ist wichtig, dass man Gebiete nur für Biodiversität tut, schützen. Beispielsweise Nationalpark oder Naturschutzgebiete, wo man sagt, wirklich, der Fleck, der ist wirklich nur für Biodiversität. Und dann gibt es aber einen grossen Teil der Landschaft, wo es diese Synergien, wo man die stärker nutzen müsste. Wenn man beispielsweise sagt, vielleicht ein bisschen weniger intensive Landwirtschaft oder im Siedlungsgebiet mehr Grünflächen. Oder wenn man Grünflächen macht, dass einheimische Pflanzen und Tiere dort vorkommen. Und dann merkt man plötzlich, dass ganz viele Synergien entstehen. Also jetzt im Siedlungsbereich.
Ja. Ist das ein konkretes Beispiel, ja.
Genau.
Ja.
Wenn man im Siedlungsbereich Grünflächen hat und nicht asphaltierte Flächen, dann tut das beispielsweise im Sommer zur Stadtkühlung beitragen. Es tut Hochniederschlagsereignisse ein bisschen abpuffern. Oder wenn das Wasser auf den Flachdächern, die begrünt sind, ein bisschen weniger schnell abfließt, kann das die Hochwasserspitze brechen. Mhm. Es tut die Atmosphäre und die Luft im Stadt gut. Also da gibt es ganz viele Synergien. Und im Landwirtschaftsbereich ist es ein bisschen ähnlich. Oder die Landwirtschaft möchte ja auch langfristig produzieren können. Und das stimmt, wenn man auf einer Fläche ganz intensiv produziert, auf Kosten der Biodiversität, kann man kurzfristig höhere Erträge rausholen. Mhm. Aber langfristig eben nicht. Oder langfristig wird dann der Humus und der Boden erodiert oder verliert die Fruchtbarkeit. Oder es gehen Arten verloren in der Monokultur und dann sind, sind Nutzpflanzen anfälliger auf Schädlinge. Also wenn man dort vielleicht eine leichte Einbuße in der Produktion in Kauf nimmt, kurzfristig kann man dafür langfristig etwas gewinnen. Und wenn man dort sieht, wie viele Teile der Lebensmittel beispielsweise gar nicht genutzt werden oder im Verarbeitungsprozess gar nicht als Lebensmittel am Schluss auf dem Teller landen. Oder was ist, wir haben in der Schweiz immer noch einen sehr hohen Produktion von Lebensmitteln, die tierischer Natur sind. Und dort weiss man, dass das einen grösseren Effekt auf die Biodiversität hat. Also wenn man das ein bisschen runterholt, beispielsweise ein bisschen weniger Fleisch isst und durch das ein bisschen weniger intensiv muss produzieren, dann kann man die Biodiversität fördern. Aber man muss nicht unbedingt alles aufgeben. Das ist nicht ein kompletter Wandel.
Man muss einfach ein bisschen längerfristig denken. Das höre ich das raus.
Absolut, genau.
Und ein bisschen in grösseren Zusammenhängen denken. Also einfach nur, was ist jetzt gerade heute da vor meiner Nase oder auf meinem Teller. Genau. Sie haben den Siedlungsbau angesprochen. Das finde ich interessant. Wenn man jetzt aber selber nicht eine Architektin ist oder im Siedlungsbau tätig ist, einfach so als Konsumentin und Konsument, Sie haben den Fleischkonsum angesprochen. Ja. Auf welche anderen Sachen kann man noch schauen, dass man vielleicht Biodiversität kann fördern oder auf welche Produkte sollte man vielleicht verzichten oder welche mehr und häufiger konsumieren?
Also, grundsätzlich ist, wenn man nachhaltiger leben möchte, indem man den Konsum grundsätzlich vielleicht ein bisschen reduziert. Oder alles, was man nicht konsumiert, ist etwas weniger, das einen Fußabdruck hinterlässt. Man weiss, dass ein geringerer Konsum von tierischen Produkten gut ist für die Biodiversität, oft auch für die eigene Gesundheit. Mhm. Lokal produzierte Lebensmittel, saisonale Lebensmittel, dass man sich halt auch einsetzt. Oder? Auch wenn man vielleicht nicht unbedingt ein eigenes Grundstück hat, kann man sich bei der Verwaltung, wo man wohnt, oder beim Arbeitgeber überlegen, muss jetzt der Platz, wo ein Gebäude umgeht, muss der betoniert sein oder könnte der auch bepflanzt sein? Was, ja, wie wird die Umgebung gestaltet? Da können in der Schweiz ja alle Personen Einfluss nehmen über Gespräche und auch vielleicht die Teilnahme im politischen Prozess. Also die Wissenschaft zeigt, dass dort sehr viel Potenzial noch da ist und das nutzen wir noch nicht. Oder? Und das sicher auch wichtig ist, dass wir die entsprechenden Ressourcen für das bereitstellen. Das ist im Moment auch klar. Wir sehen die Rückgang von der Biodiversität, die können wir nur abwenden, wenn wir auch die entsprechenden Ressourcen finanzieller Art auch aufwenden. Aber das lohnt sich. Also man weiß, dass sich das wirklich lohnt.
Sie haben gesagt, da ist noch sehr viel Potenzial. Das war meine Frage noch gewesen. Schützt oder fördert die Schweiz insgesamt Biodiversität schon genug oder muss da noch mehr gemacht werden?
Ja, leider ist es so, dass im Moment die Schweiz noch nicht genügend macht. Wir haben von der Forum Biodiversität, das ist von der Schweizerischen Akademie für Naturwissenschaften, so der Think Tank zu dem Thema, wo wir gezeigt haben, was braucht es aus wissenschaftlicher Sicht und was wird schon gemacht. Und man sieht, dass man eigentlich noch nicht genug macht. Mhm. Man sieht sogar, dass viele Ausgaben von der Öffentlichkeit, Subventionen, Biodiversität schädigend sind. Also wenn man die Absicht eigentlich hat, dass man weniger negative Effekte hat, gibt es immer noch sehr viele staatliche Ausgaben, auch private Ausgaben, die dem entgegenwirken. Und was man müsste machen, man müsste schauen, dass wir mehr Flächen haben, wo Biodiversität eine Priorität hat oder sicher mitdenkt wird. Man muss auch die Qualität von diesen Flächen verbessern und die Vernetzung von diesen Flächen. Das sind eigentlich die drei Aspekte. Mhm. Fläche, Qualität und Vernetzung. Mhm. Und wenn man bei all diesen drei Aspekten das in allen Lebensräumenbereichen mitdenkt, dann wäre schon noch viel Potenzial da.
Spannend wird es am meisten sein, wenn es plötzlich ein Geschäftsmodell wird, dann steigen plötzlich vielleicht Investorinnen und Investoren mit ein. Könnte die Biodiversität so ein Businessmodell sein? Gibt es vielleicht spannende Startups oder Firmen, Ideen, die Biodiversität fördern auf der einen Seite, aber vielleicht auch sogar irgendwann wirtschaftlich Gewinn absetzen? Gibt es so Ideen?
Es gibt Ideen. Ich bin dort eher ein bisschen zurückhaltend, weil oder wir reden hier über so grundlegende Elemente von unserem Leben, dass vielleicht dort das Preisschild fast nicht machbar ist. Oder was ist der Wert des Lebens an für sich? Und ich glaube, dort sind wir in einem Bereich, wo ich eigentlich nicht unbedingt möchte, dass das Leben an für sich auf das Preisschild bekommt. Aber wir wissen schon, dass nachhaltige Geschäftsmodelle mittelfristig eigentlich sinnvoller sind als kurzfristige Renditen, wo nachher etwas nicht mehr funktioniert. Oder?
Das ist schon fast eine philosophische Frage, welches Preisschild das Leben hat. Vielleicht noch gegen den Schluss, wie kann uns gute Biodiversität helfen, mit dem Klimawandel umzugehen? Natürlich hängt das auch miteinander zusammen, aber wie kann man da in der Schweiz den Klimawandel besser abfedern mit einer gesunden Biodiversität?
Genau, also Biodiversität wird einer von mehreren Faktoren sein, die essentiell ist, damit wir die Veränderungen durch den Klimawandel ein bisschen abfedern können. Wir müssen natürlich immer noch versuchen, den Klimawandel möglichst zu reduzieren und umzukehren. Ein wichtiger Grund ist, dass Biodiversität eine Versicherung kann sein zu Umweltextremen. Also man weiss beispielsweise, dass natürliche Ökosysteme, aber auch landwirtschaftliche Ökosysteme, die divers sind, wo verschiedene Pflanzen vorkommen, die sind viel robuster gegenüber Hitzeereignissen. Man weiss auch, dass artenreiche Wälder viel robuster sind gegenüber Windwurf oder Erosionsereignissen. Also Biodiversität ist dort schon mal unmittelbarer Versicherungseffekt. Und dann ist es aber auch so, dass die genetische Vielfalt langfristig auch gewisse Anpassungsmöglichkeiten mit sich bringen. Also nur wenn wir die genetische Vielfalt haben, können sich die Organismen überhaupt auch an geänderte Umweltbedingungen anpassen. Und der Klimawandel als solches ist auch eine der Haupttreiber und wird in Zukunft vermutlich noch ein weiterer Treiber sein vom Biodiversitätsrückgang. Also Klimawandel und Biodiversitätsschutz, dass man das beides angeht, das muss man gemeinsam machen, das soll sich nicht ausschließen. Das ist absolut essentiell, dass man zusammen denkt.
Da merkt man einmal mehr, wie das in der Natur, da hängt alles miteinander zusammen. Der Mensch ist Teil von dem Ganzen. Und wer jetzt Lust bekommt, vielleicht noch ein bisschen tiefer in die Biodiversität hineinzutauchen, da haben Sie noch etwas mitgebracht, wenn Sie schnell erklären möchten. Genau. Und zwar ein Buch, das Sie geschrieben haben. Genau. Und man kann auf Exkursionen gehen und dort Biodiversität erleben.
Genau, das ist ein Buch, das ich zusammen mit zwei weiteren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern geschrieben habe. Es heisst «Biodiversität zwischen Wasser und Land». Das sind 8 Exkursionen, die man über die ganze Schweiz verteilt machen kann. Das sind eigentlich Spaziergänge oder Wanderungen im städtischen Raum, im landwirtschaftlichen Raum, im Wald, im Tiefenlage, im Hochenlage, wo man die Biodiversität selber erleben kann. Also wo man erleben kann, wie verschiedene Ökosysteme miteinander verknüpft sind, was dort für Organismen vorkommen, wo oder man muss gar nicht mal so weit reisen. In der Schweiz gibt es wirklich sehr viel zu diesem Thema zu entdecken. Mhm. Und das eignet sich für interessierte Familienausflug am Wochenende oder für eine Schulklasse. Mhm. Oder ich verwende es auch mit meinen Studierenden an der Universität Zürich. Mhm. Und das ist, glaube ich, wichtig, dass man den Zugang hat, dass man die Organismen sieht, dass man merkt, wer überhaupt hier vorkommt und wie die Systeme funktionieren.
Und dann wird es von etwas Abstraktem, Technischem, wie man vielleicht meint, wird es plötzlich zu etwas ja, fast Philosophischem, vielleicht sogar fast Spirituellem, wenn man merkt, da ist das Leben irgendwie überall und alles hängt miteinander zusammen und das lässt sich dort so erfahren.
Absolut, genau. Also wirklich der Teil von dieser Entdeckerfreude steckt, glaube ich, in allen Menschen. Oder wenn wir Ausflüge machen, etwas Neues zu entdecken, das fasziniert. Und gerade die Vorstellung, man muss vielleicht nicht nur in Amazonas reisen, um dort so Naturerlebnis wahrzunehmen, sondern man kann das in der Schweiz machen. Wir haben in der Schweiz neue Arten entdeckt, haben denen können Namen geben. Wir finden in jedem Gewässer, wenn man ins Gewässer reinsteigt, ganz eine faszinierende Vielfalt. Und die gibt es wirklich zu entdecken und zu schätzen.
Der Abenteuergeist sich wieder ein bisschen zu wecken.
Absolut.
Herr Altermann, Sie haben das auf jeden Fall gemacht in dieser Folge vom Durchblick. Danke vielmals, sind Sie dabei gewesen.
Ganz herzlichen Dank.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freuen wir uns immer über ein Abo, ein Like oder einen Kommentar, egal in welcher Audio-App ihr uns mitverfolgt.
Das ist der Durchblick. Wir liefern Antworten aus der Wissenschaft auf die Fragen, die euch bewegen. Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert-Rüff-Stiftung.